Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Axel Ramloh.
Schön, dass Sie bei uns sind. Guten Abend. Die Krone, die der britische König Charles jetzt am Wochenende bei seiner offiziellen Krönung trägt, die ist aus schwerem Gold, die ist besetzt mit Dutzenden Diamanten, mit Perlen, Smaragden, mit Rubinen. Die steht für die Würde und für die Pracht des Vereinigten Königreichs. Die Realität im Land, die glitzert aber sehr viel weniger und für immer mehr Menschen, immer mehr rutschen in Armut ab. Supermärkte rationieren Lebensmittel, schwerkranke Menschen müssen stundenlang auf einen Krankenwagen hoffen. Hunderttausende streiken immer wieder für würdige Arbeitsbedingungen. Und dabei sollte doch der Brexit für neue Pracht sorgen und für neue Würde, das war das Versprechen. Wie das Vereinigte Königreich aus dieser Krise kommen kann, das diskutieren wir heute mit Christine Heuer, unserer Korrespondentin in London, mit Vera Hobhouse. Sie ist Mitglied im britischen Parlament, und mit Felix Dane. Er ist Politik- und Wirtschaftsberater. Und Frau Hobhouse, bei Ihnen möchte ich anfangen. Sie haben was zu feiern. Sie hatten eine kurze Nacht. Sie haben nämlich bei Lokalwahlen mit den Liberaldemokraten sehr gut abgeschnitten. Was sagt das über den Zustand des Vereinigten Königreichs?
Ja, Sie haben das ja schon angesprochen. Der Zustand ist ungesund. Und die Regierungspartei hat eben wirklich sehr schlecht abgeschnitten in den Lokalwahlen, was ja dann auch hinweisen wird auf die Generalwahl, die in den nächsten 2 Jahren ja ansteht. Aber was interessant ist, dass die Labour-Partei eben auch nicht die Fortschritte gemacht hat, die sie sich wohl erhofft haben. Und dass damit eine kleine Partei wie die Liberaldemokraten eben Fortschritte machen kann und dann womöglich einen ganz wichtigen Ausschlag geben kann, wenn es dann zu einer Generalwahl kommt.
Das heißt, sie freuen sich für sich, aber dass jetzt die kleinste Partei so viele Fortschritte macht, das sagt schon auch was darüber aus, wie groß die Unzufriedenheit ist?
Ja, ich meine, es gibt ja außer den Liberaldemokraten auch noch die Grünen. Ja. Die sind in Großbritannien ja eine ziemlich kleine Partei, aber die haben natürlich große Fortschritte gemacht, auch weil die Climate Emergency ein riesiges internationales Thema ist. Die sind jetzt eben auch im Spiel, aber das Problem in Großbritannien ist eben immer durch das Mehrheitswahlsystem gibt es eine Regierungspartei und dann die progressive Opposition, die zerspaltet sich dann. Und dann kann oft eben doch die konservative Partei dann in der Mitte durchgehen und mit oft 35% der Stimmen im ganzen Land doch auch noch eine Regierung aufstellen. Und das ist eben immer das Problem des nicht proportionalen Wahlrechts.
Trotzdem ist natürlich schon das Ergebnis gestern auch eine Klatsche für die regierenden Konservativen. Frau Heuer, Sie als Korrespondentin, Ihre Beobachtung, wie kaputt ist denn eigentlich Großbritannien?
Ich finde, dass die Briten und Britinnen es gerade sehr schwer haben, aber das Land ist nicht zerstört und es gibt auch in anderen Ländern, auch in Deutschland gibt es Probleme. Nach meiner Einschätzung sind die hier aber immer ein bisschen größer als andernorts. Also es kommt immer noch ein Schippchen obendrauf, was die Inflation oder die Folgen der Pandemie, die hohen Energiepreise, die hohen Lebensmittelpreise, was das hier in Großbritannien alles immer noch ein bisschen schlimmer macht.
Herr Dane, Sie arbeiten für Berlin Global Advisors. Sie leiten das Londoner Büro. Sie sind auch schon eine ganze Weile in Großbritannien. Was sind Ihre Beobachtungen? Wie geht's dem Land?
Ja, dem Land geht's in der Tat nicht besonders gut, aber ich glaube, das ist ein Zustand, der sich eigentlich durch die gesamte westliche Welt derzeit durchzieht. Bei den Briten in der Tat das eine oder andere ein bisschen stärker. Das liegt zum Teil auch daran, dass eben einfach weniger Gespartes dem einzelnen Haushalt zur Verfügung steht. Da gibt es verschiedene, ja, sage ich mal, kulturelle Gründe dafür. Ich würde aber trotzdem zustimmen, dass das Land eben auch nicht nur kaputt ist. Dieses Land hat sehr viel Potenzial. Und ich glaube, wenn Großbritannien auf dieses Potenzial setzt, also jetzt nicht in den Wettbewerb eintritt mit den anderen 3 Blöcken, EU, USA, China, was an Subventionen zur Verfügung steht, das können sie ja nie toppen als kleines Land. Aber wenn sie auf ihre Stärken setzen, also die ganze Recherche, auf die ganzen anderen Dinge, die sie so in der Welt machen und für die sie bekannt sind und geschätzt werden, dann hat Großbritannien in der Tat sehr viel Potenzial, doch auch wieder gut dazustehen.
Potenzial ist da, das höre ich raus, aber die Frage ist ja, was ist der Ist-Zustand?
Ich würde sagen, die Briten sind sich eben schon seit langer Zeit sehr unsicher über ihre globale Rolle. Sie sind keine Weltmacht mehr, zwischen Europa und den USA immer hin und her gerissen. in den Commonwealth-Ländern noch so ein bisschen den alten Glanz aufrechterhalten, einerseits offenen Handel vertreten, aber andererseits immer protektionistischer werden und so also doch in gewisser Weise einen Rückzug von der globalen Bühne, was ja so der Brexit auch irgendwie symbolisiert hat. Die Briten sind sich eben ganz unsicher, was eigentlich ihre Position ist. Und das ist ein langfristiges Problem eben der absinkenden Weltmacht. Die träumen immer noch so ein bisschen davon, dass sie irgendwie globalen Einfluss haben. Aber letztlich repräsentiert das eigentlich ja nicht die Realität.
Und ich möchte auch dazu sagen, ich finde das sehr schwierig, in einer globalisierten Welt so alleinständig zu sein. Ich weiß nicht so richtig, wie die Briten das wettmachen wollen, dass sie sich vom größten Binnenmarkt direkt vor ihrer Tür verabschiedet haben. Ich finde sie außen- und sicherheitspolitisch nach wie vor stark, aber wirtschaftlich weiß ich nicht so richtig, wo Großbritannien eigentlich andocken möchte. Und alleine zu überleben ist natürlich äußerst schwierig.
Ich sehe das ein bisschen anders. Wie gesagt, ich habe auf das Potenzial hingewiesen, aber wenn ich jetzt einfach gucke, was so vor dem Brexit alles gesagt wurde, wie die City von London leiden wird und was hier alles Schlimmes passieren wird und die City komplett kaputt geht, das ist ja nicht eingetreten in dem Maße, wie es vorhergesagt wurde. Und wenn man sich dann anguckt, andere Potenzialbereiche wie Wissenschaft, die Anbindung vom NHS an die Wissenschaft, wir können ja viel über das NHS reden und klagen, aber gerade die Recherche und die Implementierung und der Life Science Bereich, in den der NHS eingebunden ist und über digitale Krankenakte, die anonymisiert eben all diesen Life Science Firmen zur Verfügung gestellt wird, glaube ich, ist eben doch viel mehr Gutes da, als wir oft lesen. Ich glaube, wir malen aufgrund des Brexits gerne vieles einfach zu schwarz und gucken nicht, was für Großbritannien andere Möglichkeiten hat. Und natürlich ist es nicht mehr das große imperiale Machtzentrum der Welt, das es einmal war. Aber wenn ich an so neuere Entwicklungen gucke, dann spielt eben Großbritannien gerade in geopolitischen und gerade auch in Verteidigungs- und Sicherheitsfragen eine ganz, ganz führende Rolle.
Geopolitisch überhaupt keine Frage, Herr Dahne. Nur innerhalb der G7, eben der einzige Staat, der sich noch nicht von den Folgen der Pandemie erholt hat, ein Land mit geringerer Produktivität als in anderen Staaten, Innovationsquote generell nicht so toll, gut in diesen neuen Wissenschaften, prima, ausbaufähig, sollen die Briten ordentlich rein investieren, aber der Ist-Zustand ist wirklich alles andere als gut.
Nur ist das ja nicht jetzt neu, also das war ja auch schon vor 3 Jahren so. Oder
halt auch nochmal eben reingehen über den Brexit. Es gab natürlich Leute, die sagen, morgen fällt alles zusammen, wenn wir den Brexit machen. Das kam aber eigentlich von den Leuten, die den Brexit befürwortet haben und immer gesagt haben, naja, die Leute, die den Brexit nicht wollen, die behaupten, dass jetzt irgendwie übermorgen den Bach runtergeht oder sofort den Bach runtergeht. Unser Parteiführer Vince Cable hat immer gesagt, es ist a slow puncture. Es ist der Platten, der langsame Platten, den wir anvisieren müssen. Und genau das passiert eben. Es ist eben nicht, dass jetzt innerhalb von 3 Jahren alles den Bach runtergegangen ist, aber dass wir langfristig eben wirklich von dem Brexit leiden. Und ja natürlich, und ich lebe natürlich in Großbritannien, das ist mein Land, ich bin Britin, ich möchte, dass mein Land irgendwie gut dasteht, aber ich sehe eben schon die langfristigen Folgen des Brexit. Und wenn Sie zum Beispiel ansprechen, dass es viel Potenzial gibt und besonders in der Forschung, die ganzen internationalen Forschungsprojekte, in die die Briten eingebunden waren als Teil der EU, die trocknen alle aus. Ja? Es gibt eben viele Dinge, die nicht so passieren, wie sie passieren könnten, weil Großbritannien eben den Brexit gemacht hat.
Ich muss an der Stelle mal kurz die leidenschaftliche Diskussion unterbrechen, weil man merkt schon, ein Thema, das Sie alle drei extrem bewegt. Was wird aus diesem Land? Wie kommen wir weiter? Und Sie, Herr Dahne, Sie haben, um da vielleicht noch mal kurz einen Schritt zurückzumachen, Sie haben den NHS angesprochen, der Nationale Gesundheitsdienst. Das ist ja, so liest man es immer wieder als Außenstehender, so einer der großen Punkte, auf den das Land immer stolz gewesen ist, der ja auch seit vielen Jahren mit Geldsorgen zu tun hat. Und jetzt lesen wir ja immer öfter, es wird noch schlimmer. Es wird für viele, die dort arbeiten, immer schlimmer und viele, die dort gesund werden wollen. Deswegen würde ich das gerne mal als Sinnbild nehmen, um nochmal über den Ist-Zustand zu sprechen. Frau Heuer, vertrauen Sie dem NHS?
Ich vertraue dem NHS, weil die haben gute Ärzte und gute Pfleger. Ich komme aber nicht ran an den NHS. Ich war vor ein paar Wochen krank. Ich hatte tatsächlich eine Grippe mit Covid obendrauf. Ich habe echt mal Hilfe gebraucht und habe hier bei meinem Hausarzt, mit dem ich registriert bin, angerufen. Da läuft ein AB, der einem mitteilt, man könne schriftlich. Man könne eine Mail schicken und sagen, was man habe. Und sie würden dann versuchen, binnen 48 Stunden darauf zu antworten.
Hat das geklappt?
Das habe ich gar nicht erst versucht. Ich bin dann zu einem privaten Arzt gegangen und den habe ich für teuer Geld bezahlen müssen. Und ich finde ehrlich gesagt, ich mache das jetzt, aber die Briten tun mir einfach unheimlich leid, die ja Steuergeld fürs NHS bezahlen und die nicht die Leistung dafür bekommen, die ihnen versprochen wird. Und nicht alle von denen können sich's leisten, für hunderte Pfund dann eben zu einem privaten Arzt zu gehen.
Oder die Leute gehen direkt in die Nothilfe und die Nothilfe ist total verstopft. Und jeder geht mit einer Grippe in die Nothilfe. Aber die Leute, die wirklich Notfälle sind, die sterben oft in Ambulanzen. Und das ist eben wirklich eine solche Katastrophe, die sich eben auch weiter verschärft, die man sich außerhalb Großbritanniens gar nicht vorstellen kann.
Ja, das ist absurd und ehrlich gesagt, ich finde es auch, also gemessen daran, der NHS wird so gefeiert, weil es so eine soziale Idee gewesen ist, dass jeder scheinbar umsonst behandelt wird. Wie gesagt, die Leute zahlen schon Geld dafür. Sie wissen nur nicht genau, wie viel, weil das über die Steuern finanziert wird. Und dann ist das Ergebnis wirklich desaströs.
Herr Dahne, wenn Sie als Berater über Großbritannien sprechen, Politik- und Wirtschaftsberater in einer globalisierten Welt und sich das dann anhören über diesen nationalen Gesundheitsdienst, frage ich mich zumindest als Außenstehender, wie kann das denn sein, dass der Anspruch und Realität so weit auseinanderliegen?
Ja, also ich glaube, man muss beim NHS sehr stark gucken, über welche Bereiche man redet. Und in der Tat, in der jetzt zunächst mal normalen Gesundheitsversorgung, eben eine schwere Grippe und so weiter, da sind wirklich gigantische Probleme und das führt dann eben zu diesen Nadelöhren in der Ambulanz. Wie Frau Hopphaus gerade gesagt hat, das ist absolut richtig. Aber wenn ich gleichzeitig sehe, dass eine deutsche Firma wie BioNTech seine ganze Recherche in der Krebsforschung nach Großbritannien legt, weil hier eben die Rahmenbedingungen so gut sind und weil sie so gute Krankheitsdaten hier zur Verfügung gestellt bekommen und deswegen eben gerade hierher gehen und diese topmedizinischen Produkte eben auch im NHS sich widerspiegeln. Also für eine Krebsbehandlung ist der NHS gar nicht so schlecht, wie man so vielleicht denkt. Aber für die allgemeinen Sachen, da ist eben das Problem. Und insofern, glaube ich, muss man schon wirklich sehr stark unterscheiden, über welchen Teil des NHS man redet. Grundsätzlich wird Gesundheitspolitik bei uns allen konstant teurer.
Aber man muss die natürlich Deutschen gucken, bekommen was hilft was für ihr Geld. Die vielleicht werden noch behandelt.
Und man muss eben gucken, wem hilft das? Den Bürgern hilft das überhaupt nicht, dass BioNTech jetzt in Großbritannien ist. Das hilft vielleicht einer privaten Firma. Aber den Bürgern, die eben Gesundheitshilfe brauchen, die sitzen und können noch nicht mal ihren Hausarzt erreichen.
Das hilft doch der britischen Wirtschaft. Und wenn es der britischen Wirtschaft hilft, hilft es wiederum, Jobs zu kreieren und darüber fallen ja auch wieder Steuerzahlungen an die Regierung ab, die dann auch zurück in das NHS fließen können.
Das hilft disproportional privaten Firmen. Und das, was mich am meisten unruhig macht, ist eben letztlich, dass das nationale Gesundheitssystem privatisiert wird. Und das hilft dem normalen Bürger in Großbritannien überhaupt nichts. Das hilft nur den Leuten, die das bezahlen können.
Das ist ja schon eine philosophische Frage, die wir auch später nochmal klären wollen, wie eigentlich das Land aus der jetzigen Krise herauskommen kann. Aber vielleicht können wir hier nochmal einen Schritt weiter gehen. Das haben Sie vorhin schon vehement unter sich ein bisschen ausdiskutiert. Welche Rolle spielt denn, wenn wir nochmal konkret hier bleiben, beim Gesundheitssystem der Brexit? Der kam vor knapp 3 Jahren nun endgültig. Große Hoffnungen wurden geweckt. Auch im Vorfeld schon hieß es, das ganze Geld, was wir an die EU überweisen, das können wir auch für den NHS nutzen. Ich frage Sie deswegen, welche konkreten Auswirkungen hat der Brexit auf die Gesundheit in Großbritannien gehabt?
Also was man am deutlichsten sehen kann, ist, dass viele Pflegekräfte weggegangen sind. Die sind natürlich nach der Pandemie auch weggeblieben, weil das eine unheimlich anstrengende Zeit war. Aber das war ja auch im Zuge des Brexit dann für viele osteuropäische Pflegerinnen und Pfleger der Zeitpunkt, wo sie gesagt haben, wir sind hier nicht mehr willkommen in Großbritannien und dann bleiben wir jetzt zu Hause. Das ist ein Riesenproblem, weil der Pflegekraftmangel das System mitunter fast lahmzulegen droht.
Also ich glaube, der Brexit war nie als reines Konjunkturprogramm gedacht, sondern es ging zu einem nicht unwesentlichen Teil auch um eben Souveränität. Und ich glaube, dass dieses Verhältnis, wie definiert sich Großbritannien und wie stellt es sich zum Kontinent auf? Wie nah oder fern wollen wir am Kontinent sein? Das ist ein Pendulum, das schwingt seit den letzten 400 Jahren hin und her. Churchill wollte ein vereintes Europa, wollte aber nicht unbedingt, dass Großbritannien mit dazugehört. Er wollte Ruhe vor der eigenen Haustür haben. Das heißt, man muss schon sehen, dass dieses Land ja auch jetzt, wo man viel darüber liest, welche schwierigen Folgen der Brexit hier an Auswirkungen eben erzeugt, muss man ja sehen, dass das Land nach wie vor gespalten ist. Es ist jetzt nicht so, dass wenn morgen ein Referendum wäre, wir plötzlich 80% für einen Wiedereintritt in die EU wären, sondern das sind nach wie vor, hat es viele Verschiebungen gegeben. Es gibt Leute, die haben Brexit gewählt und bereuen das jetzt. Es gibt aber genauso Leute, die haben eben Remain gewählt und sagen jetzt, ich bin eigentlich ganz froh, dass wir draußen sind.
Also gespalten bin ich jetzt nicht sicher. Ich glaube, die letzte Umfrage war, dass 56% der Briten inzwischen sagen, es war eine falsche Entscheidung.
Ja, aber dann haben sie ja immer noch 44%. Ja, das ist ja keine geringe Zahl.
Ja, aber von denen waren nur 32% noch für den Brexit. Also wir sind von über der Hälfte auf ein Drittel gesunken.
Das ist schon eine Veränderung. Und die jüngere Generation, die für die ja die Zukunft wichtig ist, die jungen Menschen sind absolut in einer großen Mehrheit jetzt gegen den Brexit. Und es ist ja natürlich typisch, dass jetzt schon sehr viele, die den Brexit wollten, sagen, wir haben ja nicht den richtigen Brexit bekommen. Und Großbritannien wird immer noch von der verhassten EU gegängelt. Da sind eben sozusagen die Puristen, die sich irgendwie was anderes vorgestellt haben, anstatt eben wirklich durchzudenken, was ein Brexit ökonomisch und sozialpolitisch, geopolitisch für dieses Land bedeuten würde. Und ich meine, ich war eine passionierte Gegnerin des Brexit. Für mich ist Brexit genau das, was wir vorher gesagt haben. Wir sind keine politische Partei.
Kann ich das kurz ordnen? Frau Hoppaus, zu Ende bitte.
Ja, keine politische Partei wagt es, dieses Thema jetzt anzugehen. Also Brexit has happened und keine politische Partei wagt es jetzt irgendwie zu sagen, ja, wir müssen irgendwie zurück. Aber das Einzige, was wir sagen können, ist eben letztlich die Beziehung zur Europäischen Union zu verbessern. Die kann ja gar nicht schlechter werden und langfristig doch irgendwie zu sehen, wie man sich dem Block wieder annähern kann. Selbst Rishi Sunak, der ja Realist ist, hat mit dem Windsor Framework doch irgendwie angedeutet, dass er auch auf bessere Beziehungen mit der Europäischen Union hinzielt.
Der britische Premierminister hat sich da um die schwierige Nordirland-Frage gekümmert und die Grenze zu Irland ja auch so ein Dauerthema beim Brexit. Aber wenn wir da einmal kurz dabei sind, weil wir gerade über die Zahlen gesprochen haben rund um den Brexit, wer ist jetzt noch dafür, wer ist noch dagegen, gibt es eigentlich, Frau Heuer, wenn man sich das alles so anschaut, die Inflation, die hohen Kosten, die Armut, gibt es da ein Fingerzeigen auf den Brexit oder ist der Brexit schon so viel Normalität im Land, dass das gar nicht mehr als Ursache von vielen Menschen angedacht wird?
Na, ich glaube, es ist schon durchgesickert, dass der Brexit die Briten und die britische Wirtschaft viel kostet. Das ist ja auch alles berechnet worden, 4% jährlich vom Bruttoinlandsprodukt über eine lange, lange Zeit. Das ist bei den Bürgern mittlerweile angekommen. Das hat ja lang genug gedauert, aber das wissen die, glaube ich, inzwischen.
Darf ich hier mal einsteigen? Also ich möchte eine Sache klarstellen. Ich war nie für den Brexit. Ja? Also das war etwas, was ich immer gesagt habe, dass das eigentlich keine gute Idee in dem Sinne sein kann. Gleichzeitig sträube ich mich aber dagegen, den Brexit jetzt für alles Übel verantwortlich zu machen. Also die Brexiteers konnten nicht mit einer globalen Pandemie rechnen, die uns nochmal hier einiges durcheinander gewürfelt hat. Die Brexiteers konnten ebenfalls nicht unbedingt damit rechnen, dass uns diese, naja, sagen wir mal, Dekade des billigen Geldes nun ebenfalls auf die Füße fällt mit seinen Auswirkungen auf den Finanzmärkten. Und ebenso kann man natürlich auch noch den Ukraine-Krieg anführen als etwas, was ja vielleicht geopolitisch am Horizont stand, aber die Auswirkungen und wie sich das dann alles manifestiert, natürlich alles eine Rolle spielt, wenn es um den Ist-Zustand von Großbritannien geht. Und ich finde es einfach schwierig, dass wir uns nach wie vor sowohl in Großbritannien wie auch auf dem Kontinent in dieses Schwarz-Weiß-Muster von dafür oder dagegen bewegen. Der ist jetzt halt passiert, so wie man das ja auch wollte. Und wir können viel und lange darüber analysieren, wie es dazu kommen konnte. Aber es sind ja Tendenzen und Fragen, die gestellt werden, was einem Mitgliedstaat die EU bringt, die ja nicht nur in Großbritannien gestellt werden. Wenn Sie jetzt an die Schwedendemokraten denken, hat es gerade diese Woche Aussagen gegeben, die eben auch sagen, wir müssen als Schweden nochmal neu definieren, was uns die Mitgliedschaft in der EU eigentlich bringt. Und so ähnliche Tendenzen gibt es natürlich hier und da. Das bezieht sich dann immer auf bestimmte Politikfelder und so weiter. Aber ich glaube schon, dass das ja kein rein britisches Phänomen ist. Die Briten aber halt einfach vorgeprescht sind und es halt durchgezogen haben. Und da liegt der große Unterschied.
Das Problem ist, dass der Brexit eben ein harter Brexit war. Das Modell von Theresa May hätte die britische Wirtschaft nicht so viel gekostet, hätte die britischen Bürger nicht so viel gekostet. Das wäre, glaube ich, ja, smoother über die Bühne gegangen. Aber die britische Regierung, damals unter Boris Johnson, wollte den Brexit so hart wie möglich, raus aus Binnenmarkt und Zollunion. Auch eine feindselige Stimmung wurde geschaffen gegenüber der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten. Und das alles fällt den Briten auf die Füße. Es ist, Herr Dahne, da haben Sie völlig recht, nicht der einzige Grund, warum das Land ein bisschen auf den Hund gekommen ist gerade. Aber es ist der Grund, der überflüssig gewesen ist. Es wäre nicht nötig gewesen. Und Großbritannien, also diesen sehr harten Brexit zu machen, steht ja jedem Land frei, die Europäische Union zu verlassen. Aber es ist politisch, finde ich es einfach dumm, sich dabei dermaßen großen Schaden selber zuzufügen und so wenig Profit daraus zu schlagen, wie die Briten das getan haben.
Ja, ich gebe Ihnen auch recht, dass aus dieser sogenannten Brexit-Dividend noch nicht viel rausgekommen ist, ne?
Also ich würde jetzt mal widersprechen, dass Theresa May nicht auch einen harten Brexit angezielt hat. Denn es ging ja in den Jahren der Diskussion, wie man aus der EU austritt, immer darum, bleiben wir in der Zollunion und im Binnenmarkt oder machen wir irgendwie was in der Mitte. Theresa May hat immer gesagt, Brexit means Brexit. Und alle, die sich darüber Gedanken gemacht haben, haben verstanden, wenn man einen wirklichen Brexit will, dann muss man aus beidem raus, Binnenmarkt und Zollunion. Und das hat auch Theresa May angestrebt. Sie hatte nur eine andere Vorstellung, wie das in Nordirland geregelt werden würde. Und deswegen haben wir jetzt besonders das nordirische Problem. Das war aber immer da.
Aber das Irland hätte ja Folgen gehabt fürs ganze Land. Also das ganze Land wäre besser damit davon gekommen.
Natürlich ist die jetzige Lösung auch mit Nordirland und das nordirische Problem ist für Nicht-Briten sowieso total schwierig zu verstehen. Natürlich ist es jetzt besonders schlimm für die Nordiren geworden, weil eben doch diese de facto Grenze in der Irischen See entstanden ist und das eben auch zu diesem Stalemate führt in Nordirland, dass es da keine Regierung gibt und so weiter und so weiter. Aber das Problem galt eben immer, wo wird die Grenze sein, auf der irischen Insel oder in der irischen See. Und das wollte kein Brexiteer jemals angehen als ein Thema, was irgendwie politische Auswirkungen haben würde. Und das hat es aber. Und schwächt die Regierung eben auch. Denn sie müssen sich nach wie vor mit Nordirland befassen.
Lassen Sie mich in die Runde nochmal einen dritten Punkt ansprechen, nämlich der, dass laut Statistiken immer mehr Menschen in die Armut abrutschen. Also es gibt immer mehr Tafeln, es gibt immer mehr Hilfsangebote. Die Inflation ist auch in Großbritannien natürlich riesig gewesen. Das hat sich auf die Lebensmittelpreise extrem ausgeschlagen. Es gab hier in Deutschland, ist das immer sehr stark beobachtet worden, wenn dann einzelne Supermärkte gewisse Lebensmittel rationieren mussten. Aber wenn wir nochmal auf die Armut zu sprechen kommen, die ja allen Statistiken nach im Land steigt, liegt das am Brexit oder sind das auch tiefere Gründe, Herr Dahne?
Ja, also ich denke mal, wenn die Energiepreise dank des Ukraine-Kriegs nicht so gestiegen wären, dann wäre auch in dem Einkommen der Haushalte etwas mehr Geld übrig geblieben. Also ich glaube schon, dass da eben, wie gesagt, sehr viele Gründe mit reinspielen. Der Brexit ist natürlich nicht hilfreich, gerade wenn es um den Import von Salat aus Spanien und sonstigen Regionen geht und dass dann hier mal was im Supermarkt fehlt, das ist dann halt so sozusagen. Und das fand ich interessant, wie die Briten es doch relativ gelassen zum Teil hingenommen haben, dass dann halt mal das eine oder andere im Supermarkt fehlt. Und ja, dann kauft man halt ein anderes Duschgel als das, was man sonst so gewohnt ist. Und das geht dann ja auch. Also da gab es erstaunlich wenig Aufschrei, wohingegen in unseren Zeitungen in Deutschland sehr viel darüber berichtet wurde mit Fotos von leeren Supermarktregalen. Also wie gesagt, ich glaube, es gibt einfach eine Vielzahl von Gründen und das kann man nicht alles nur am Brexit festmachen.
Die Armut, Frau Hopphaus, hat das mit dem Brexit zu tun?
Da gebe ich Herrn Dahn auf jeden Fall recht, dass langfristige strukturelle Probleme dazu führen, dass eben Großbritannien und als ich hier zuerst ankam 1990, das Land ist einfach polarisierter. Ich bringe das wieder zurück auf das Wahlrecht, dass es eben entweder die eine oder die andere Partei gibt und es gibt eben keine Politik der Mitte, wo dann eben letztlich diese extremen Auswirkungen der Armut sich so auswirken und eben deutlicher sind als in anderen europäischen Ländern. Es gibt keine Politik der Mitte. Es gibt immer das eine oder das andere. Es hat jetzt 13 Jahre konservative Regierung gegeben. Da waren die Liberalen irgendwie dabei. Aber letztlich konnten wir uns sozusagen philosophisch auch nicht wirklich durchsetzen. Also die Austerity hat hier eine riesige Rolle gespielt seit 2010. Und das hat eben viele Menschen in die Armut gestürzt. Das könnte in einem Land wie Deutschland so gar nicht passieren. Diese Extreme von einer Seite zur anderen würde in Ländern mit proportionalem Wahlrecht einfach so nicht passieren. Und die Polarisierung Großbritanniens, die gibt es schon seit Jahrzehnten.
Vera Hopphaus hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Sie ist für die Liberaldemokraten Mitglied im britischen Parlament. Sie hat es gerade erwähnt, die Liberaldemokraten haben auch ein paar Jahre lang mal zusammen mit den Konservativen regiert. Wir diskutieren, wie das Vereinigte Königreich aus seiner Krise kommen kann, hier im Deutschlandfunk Kultur. Dafür ist unsere London-Korrespondentin Christine Heuer bei uns und auch Felix Dane. Er leitet das Londoner Büro der Beratungsfirma Berlin Global Advisors. Und wir haben jetzt schon viel über den Brexit gesprochen, welche Auswirkungen er hatte, welche Auswirkungen er nicht hatte. Und ich habe immer wieder rausgehört, der Brexit, der war überflüssig, der hat auf jeden Fall nicht geholfen. Aber jetzt können wir doch mal fragen, was würde denn helfen? Herr Dane, wie kommt das Land aus der Krise?
Aus meiner Sicht, indem es sich auf seine Stärken konzentriert. Ganz eindeutig. Und die liegen eben im Bereich Wissenschaft. Und wenn wir dann an dieses Horizon-Programm von der EU denken und gerade sehen, wie dieses Windsor-Framework ja auch eine bessere Stimmung zwischen der britischen Regierung und den EU-Institutionen geschaffen hat, kamen ja bereits auch Signale aus der EU, dass man doch die Briten durchaus wieder teilhaben lassen könne. Und das hilft beiden Seiten. Denn eins sollte man nicht unterschätzen. Die Briten haben Top-Universitäten mit die besten in der ganzen Welt und sie haben einfach die Gabe, Exzellenzen anzuziehen. Und das ist etwas, das wiederum dann in der Recherche auf dem Kontinent manchmal fehlt. Und dementsprechend das Zusammenarbeiten in diesen Bereichen, gerade auch wenn es um Quantum Computing, AI und all diese neuen Technologien geht, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir da zusammenarbeiten. Und ich denke, dass wir da auch wieder hinkommen. Ich sehe eigentlich den Zustand Großbritanniens so ein bisschen so wie Deutschland nach der Wiedervereinigung. Da haben wir uns auch erstmal ein bisschen mit uns selber beschäftigt und mussten uns neu definieren. Und da muss man halt ein bisschen ausprobieren, das eine oder andere, und dann ruckelt das und irgendwann geht es dann wieder los. Und ich glaube, die Briten, dank des Brexit, der ja ein vielleicht ähnlich gravierender Einschnitt in die Aufstellung des Landes ist, ist dementsprechend in einer ähnlichen Situation. Und mittelfristig, glaube ich, kommt Großbritannien da auch wieder hin, in bestimmten Politikfeldern sehr eng mit der EU zusammenzuarbeiten. Ich nenne da nur das Beispiel des Ukraine-Krieges, wo gerade Großbritannien gezeigt hat, dass es nicht in den Nordatlantik abgedriftet ist, sondern eben nach wie vor zu seinen europäischen Partnern und Idealen steht. Und ich glaube, deswegen bin ich gar nicht so pessimistisch, dass da irgendwas draus werden kann.
So nach dem Motto, jetzt bricht auseinander, was nicht zusammengehört. Weil Sie es mit der Wiedervereinigung verglichen haben.
Vielleicht ja, vielleicht auch nicht. Das wird sich zeigen. Aber ich meine, wir sollten nicht unterschätzen, dass ja auch die EU sich konstant weiterentwickelt. Und dass es bestimmte Kritikpunkte gab, damals von Cameron, die er angebracht hat, die ja nicht von der Hand zu weisen sind und die EU heute diese Punkte genau angeht. Also zum Beispiel Schutz der europäischen Außengrenzen. Das ist ja etwas, was wir gerade sehr heiß diskutieren und die Briten haben damals schon sehr viel Druck gemacht und wir wollten halt nicht mitmachen. Und jetzt ist der Druck so groß geworden, dass die EU von alleine das macht, obwohl die Briten gar nicht mehr drin sind. Also das heißt, wir entwickeln die EU ja auch konstant weiter. Neue Politikfelder kommen hinzu, Gesundheitspolitik zum Beispiel, über Covid und so weiter. Und da sagen die Briten bei dem einen oder anderen, dann sind wir froh, dass wir gar nicht mehr dabei sind. Und auf der anderen Seite sieht man natürlich schon auch, dass bestimmte Politikfelder eigentlich genau in die Richtung gehen, wie man das sich eigentlich erhofft hat, nur halt langsamer.
Sie haben gerade David Cameron angesprochen, der ja der Premierminister gewesen ist, der das Brexit-Referendum dann angestoßen hat. Frau Heuer, bei Ihnen habe ich aber gerade rausgehört, korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist, dass Sie diesen Vergleich mit der Wiedervereinigung, den sehen Sie nicht so?
Naja, es ist ja eine gegenteilige Bewegung, ob was zusammenwächst oder auseinanderbricht. Das wollte ich eigentlich nur deutlich machen. Aber natürlich war der Brexit sowohl für die EU als auch für Großbritannien eine Erschütterung. Die hätte halt, das wäre der Punkt, den ich machen möchte, die hätte halt nicht so gravierend ausfallen müssen. Dann wären die Folgen leichter zu ertragen gewesen für Großbritannien. Wirtschaftlich leidet die EU da nicht groß, dass das Königreich nicht mehr Mitglied ist. Das ist aber ein großer politischer Verlust, ohne jede Frage. Und im Grundsatz würde ich Herrn Dahn auch recht geben. Also der Brexit wird nicht rückgängig gemacht. Es wird kein Referendum über einen Wiedereintritt geben. Der Zug ist abgefahren. Die Briten würden auch diese ganzen Rabatte nicht mehr bekommen, die sie vor ihrem Austritt hatten. Also die haben sozusagen die beste aller Welten verlassen und da sind sie jetzt raus. Aber wichtig ist schon, dass man sich da wieder annähert und umso schlimmer finde ich, dass 3 Jahre lang das genaue Gegenteil versucht wurde, nämlich möglichst viel mit der EU zu streiten, die Europäer vor den Kopf zu stoßen, wie Boris Johnson und Liz Truss das getan haben und die Annäherung jetzt bei Horizon und dem Windsor Framework als Ursache dafür, das ist ja jetzt eine, man möchte fast sagen, wieder normale Politik eines normalen Politikers und der heißt Rishi Sunak.
Reicht das, um aus der Krise zu kommen, Frau Hopphaus?
Ja, ich möchte mal jetzt doch weg von dem Brexit. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Großbritannien aus dem Brexit raus ist, aber eben in dieser Realität irgendwie vorwärts kommen muss. Mhm. Ich bin Politikerin. Ich würde als erstes sagen, wir brauchen einen Regierungswechsel. Ich glaube, es gibt eben diese Zyklen, diese normalen Zyklen und der Zyklus der Konservativen kommt zum Ende und die sind they're finished. Nicht ganz finished, aber sehr bald sind die am Ende. Und es muss eben was Neues Politisches geben, also ein Regierungswechsel. Langfristig habe ich schon gesagt, wir brauchen einfach eine Wahlrechtsreform, um eben einfach ein pluraleres Land zu werden und uns irgendwie in einer politischen Mitte zu versammeln, wo eben diese Extreme nicht ständig die Menschen hin und her reißen. Und dann würde ich noch eins sagen. Über Jahre hat eben die konservative Regierung besonders, aber auch schon das fing mit Thatcher an und wurde dann von Tony Blair weitergeführt, alles zu marketisieren. Ich weiß nicht, ob das richtige deutsche Wort ist. To marketize everything. Ja, privatisieren, aber alles über den Markt laufen zu lassen und irgendwie diese Vorstellung zu haben, dass irgendwie man eine Regierung nicht braucht, ja. Und ich glaube, wir sind in einem Zeitalter, besonders mit dem Klimawandel, wo wir eine starke Regierung brauchen und wo wir diese Idee der sozialen Marktwirtschaft, wo eben natürlich eine Marktwirtschaft, wir wollen keine Planwirtschaft, aber wir brauchen eine starke Regierung, die interveniert. Und diese Vorstellung haben die Briten eben schon seit langer Zeit irgendwie aufgegeben. Und ich glaube, wir brauchen einfach eine politische Partei, eine politische Richtung, die eben sieht, dass der Staat doch wichtig ist und eben auch wichtige politische Entscheidungen trifft, die nicht nur der Markt regulieren kann. Und das sehe ich als eine wichtige politische Änderung.
Frau Heuer, Sie beobachten das als unsere Korrespondentin. Sehen Sie diese Entwicklung, die Frau Hopphaus sich erhofft?
Also ich bin ziemlich sicher, dass Labour die stärkste Partei werden wird bei den nächsten Parlamentswahlen. Wir erleben jetzt heute hier diese Kommunalwahlen und müssen beobachten, welchen Fingerzeig uns das gibt. Ich lese hier gerade mit einem Auge mit, dass Labour nach Schätzungen nach dem Ausgang der Wahlen heute, so wie die Auszählung steht, zwar die größte Partei wird, aber vielleicht eben nicht eine absolute Mehrheit erringen kann. Und ja, Frau Hophaus, dann kommen die Liberaldemokraten ja vielleicht ins Spiel.
Auf jeden Fall, und darauf hoffen wir. Ja, ich meine, wir haben uns natürlich die Finger verbrannt mit einer Koalitionsregierung. Es wird also sozusagen, wenn überhaupt, zu einem Arrangement kommen. Aber wir sagen natürlich politisch, wir wollen, wir müssen eine neue Regierung haben, eine andere Regierung. Insofern, es gibt dann immer nur das eine oder das andere in Großbritannien. Das ist ja nach wie vor das Problem. Ich habe das jetzt schon in der letzten Stunde immer wieder gesagt. Solange es eben keine Möglichkeit gibt, verschiedene Gruppierungen auch zum Vorzug kommen zu lassen, sondern es immer nur um Labour oder die Konservativen gibt, sind eben kleine Parteien immer irgendwie ausgequetscht. Und wie wir uns da irgendwie behaupten, als dritte oder vierte Partei sind wir ja im Moment, wie die Grünen in irgendeiner Weise auch irgendwie mitspielen können, das wird eine große Frage der nächsten Jahrzehnte werden.
Also eine Frage der politischen
Kultur.
Und
Sie sagen, Entschuldigung, darf ich da nochmal nachfragen? Also, da bin ich jetzt einfach neugierig. Sie sagen, Sie würden nicht mit Labour koalieren in dem Fall, sondern sich nur mit Labour arrangieren?
Also im Moment auf jeden Fall steht eine Koalition nicht auf dem Tisch. Es würde dann sowas geben, wie die irischen Nationalisten ja mit der konservativen Partei zwischen 2017 und 2019 sich arrangiert haben. Und das nennen die hier Confidence and Supply. Also eine Minderheitsregierung, die aber von einer anderen Partei unterstützt wird. Aber immer so ein bisschen je nach Thema und je nach dem Regierungsvorschlag entweder zustimmen oder nicht zustimmen, anstatt in einer fest verbundenen Koalition zu sein.
Also Frau Hophaus erhofft sich eine andere politische Kultur, verbunden mit Fragen rund um das Wahlrecht, wo man sich natürlich fragen kann, wie wahrscheinlich das ist. Sie haben aber auch, Frau Hophaus, angesprochen, den Markt, der alles bestimmt. Also es geht da natürlich auch um Privatisierung und Deregulierung. Herr Dahne, sind das Probleme im Land? Zu viel Privatisierung? Zu viel Markt?
Also grundsätzlich denke ich schon, dass ein gesunder Markt sehr hilfreich ist und dass auch gerade wenn es um neue Technologien geht, natürlich die Regierung helfen kann, unterstützen kann. Aber letzten Endes muss das, was entwickelt werden, sich ja auch tragen. Und da, glaube ich, sind Marktmechanismen gar nicht so verkehrt. Und Großbritannien ist nun mal eine Handelsnation seit vielen, vielen Jahrhunderten letzten Endes. Und dass da hier mehr auf Markt gesetzt wird als vielleicht in Deutschland oder Frankreich, glaube ich, kommt eher aus einer Kultur, die schon lange hier existiert und jetzt gar nichts was Neues ist, sondern das sind einfach Trends, die weitergespielt wurden und halt durch neue technologische Felder oder neue Märkte anders aussieht. Aber so grundsätzlich finde ich es persönlich zumindest gar nicht verkehrt, öfters auch auf Marktmechanismen zu setzen.
Aber nicht ausschließlich. Und Herr Dahne, es ist doch absurd zu sagen, dass die Briten eine Handelsnation sind, wenn sie sich von dem größten Handelsprojekt abgeschnitten haben. Also das ist so eine Idee, dass die Briten irgendwie eine große Handelsmacht sind. Ich würde mal sagen, aus Großbritanniens Sicht oder aus meiner Sicht von Großbritannien nach Deutschland sind die Deutschen inzwischen viel mehr auf Handel erpicht und machen das auch viel erfolgreicher, als im Moment die Briten das machen. Alles wird hier privatisiert. Das Geld verschwindet aus dem Land in irgendwelche Tax Havens und die Bürger profitieren davon nicht. Insofern ist es für mich schon irgendwie wichtig, natürlich Marktwirtschaft, ja, auf jeden Fall Marktwirtschaft, aber wie eine Regierung interveniert in den Markt, das wird eine große politische Frage werden und ich hoffe letztlich auf eine Regierung, die mehr interveniert, als das im Moment stattfindet. Und nicht das ganze öffentliche Geld, so viel öffentliches Geld verschwindet einfach im Privatsektor.
Die Tax Havens haben Sie angesprochen, die Steueroasen, Herr Dahne?
Also die Steueroasen sind natürlich ein Problem und das kann man angehen. Aber ich glaube, dass grundsätzlich natürlich schon Marktkräfte wichtig sind. Und dass wir diese interventionistischen Tendenzen in den drei großen Blöcken sehen in einer Art und Weise, wo Großbritannien gar nicht mithalten können wird. Also Großbritannien hat halt nicht die finanziellen Mittel einer EU oder einer amerikanischen Regierung oder einer chinesischen. Und deswegen würde ich da eher auf regulatorische Rahmenbedingungen, auf Rechtssicherheit, auf andere Mechanismen und Anreize setzen, um ausländische Investoren anzulocken, anstatt versuchen, über eine stark intervenierende Regierung mit Steuergeldern dann eben etwas zu regeln.
Frau Heuer, wir reden jetzt hier gerade viel über die Märkte und auch von außen betrachtet heißt es immer, im Endeffekt seit Margaret Thatcher, seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, ist es in Großbritannien immer nur weiter privatisiert worden, auch unter der Labour-Regierung von Tony Blair. Kann man das so sagen, dass das Land tatsächlich auf einem jahrzehntelangen Liberalisierungspfad gewesen ist?
Ja, ich würde schon denken, dass man das sagen kann. Und die Brexiteers, Entschuldigung, ich will nicht wieder mit dem Thema anfangen, nur um deutlich zu machen, das ist die Politik, für die die amtierende Regierung weiterhin steht, setzt einfach weiter auf genau dieses Pferd. Also da war ja damals immer das Stichwort Singapur an der Themse. Ja, muss man gucken, wie weit das führt. Also ich höre aus der City eben, weil Herr Dane die erwähnt hat, und dass sie nicht sehr gelitten hat, es ist nicht mehr der stärkste Finanzplatz in Europa. Also da würde ich sagen, das ist ja schon mal ein deutliches Zeichen, dass es vielleicht doch nicht ganz so toll gelaufen ist. Und da sagen ja auch viele, sie sind nicht dafür, alle Regularien über Bord zu werfen, weil sie in einem internationalen Geschäft sind. Und in diesem internationalen Geschäft braucht es eine Regulierung. Und diese Haltung, die es hier über Jahre gegeben hat, zu sagen, das werfen wir alles über Bord, kommt selbst in der City of London nicht besonders gut an.
Das ist richtig. Aber ich glaube auch nicht, dass irgendwelche Leute hier alles einfach nur deregulieren wollen. Es gibt hier eine sehr starke Financial Conduct Authority und die schafft den Regulierungsrahmen. Und das sind eigentlich gerade Rahmenbedingungen, die weltweit sehr geschätzt werden, weshalb eben so viele Geldströme über London laufen. Und die werden auch aus meiner Sicht vielleicht verbessert werden, vielleicht das eine oder andere vereinfacht werden oder leichter gemacht werden, um hier zu investieren. Das heißt aber noch lange nicht, dass alles einfach dereguliert wird und dass hier der Wilde Westen wird. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, denn die leben alle davon, dass es eine gewisse Rechtssicherheit gibt.
Ja, jetzt, wo die Vernunft sich wieder durchsetzt.
Ja, und die Institutionen.
Wenn ich das noch zu Ende führen darf, weil wir so gesagt haben, alles wurde liberalisiert. Wenn ich mir angucke, welchen wirtschaftlichen Aufschwung Großbritannien seit Margaret Thatcher genommen hat, was hier so alles entstanden ist, die ganze Ecke da von Canary Wharf im Land und so weiter, das ist abenteuerlich gut gewesen. Und insofern würde ich das auch nicht alles immer nur verteufeln. Das Problem aus meiner Sicht in Großbritannien ist die Verteilung innerhalb des Landes. Also die sogenannte Leveling Up. Und das ist in der Tat eine Riesenbaustelle. Und wie man das bewältigen will, das kann man aus meiner Sicht auch nicht einfach nur mit Geld machen. Da kann man so viel Geld reinpumpen, wie man will. Die Leute werden immer noch nicht deswegen glücklicher sein. Und es sind, glaube ich, strukturelle Probleme, die aus langer Zeit gewachsen sind. Und das muss man angehen. Genau. Aber die Deregulierung per se ist jetzt nicht unbedingt nur immer verkehrt.
Frau Habhaus.
Aber genau das wird über den Markt, das Leveling Up, also die Umstrukturierung, wird eben über den Markt nicht geregelt. Und das ist eben das große Problem. Und ich wollte nochmal sagen, die Institutionen, die Großbritannien hat, die sind sehr robust. Das hat man ja auch in den Vereinigten Staaten gesehen mit Trump, der versucht hat, die Institutionen zu zerstören. Ein ähnliches Projekt wurde hier von Boris Johnson und Liz Truss ja auch anvisiert. Das hat nicht funktioniert und darüber bin ich auch wirklich froh. Die Kraft der Institutionen und der Wille letztlich, sich an internationales Recht und Regeln zu halten, ist nach wie vor sehr stark in Großbritannien. Aber die politische Richtung und die politischen Führer der konservativen Partei bis jetzt zu Rishi Sunak haben das angesteuert. Und dass das jetzt gerade mal so ein bisschen wieder zurückgerudert wird, das ist willkommen. Aber das war letztlich das Programm der konservativen Partei in den letzten 10 Jahren. Und zum Glück haben wir zumindest Boris Johnson und Liz Truss aufgehalten. Das ist wegen der starken kulturellen Bindung der Briten an internationales Recht. Aber wenn Sie mal zugehört haben, was im Parlament losgegangen ist, über Recht brechen und sich nicht an internationales Recht binden und so weiter, dann war das schon ziemlich furchterregend.
Und das ist ja auch immer noch der Fall. Wir haben das ja jetzt gerade wieder erlebt mit der neuen Asylrechtsgebung. Da nimmt die Regierung ja auch in Kauf, dass sie die UN-Flüchtlingskonvention bricht. Und sagt dann noch, wir wissen nicht genau, ob das passiert, aber wir wissen, dass wir sehr an die Grenzen gehen und nimmt das in Kauf. Und Teile der Regierungspartei wollen das auch unbedingt und finden, das ist genau die richtige Politik. Also das hat leider ja immer noch nicht ganz aufgehört. Mein Eindruck ist auch sehr deutlich, dass das alles unter Rishi Sunak viel besser geworden ist, als es die 3 Jahre davor war. Aber aus dem Schneider sind wir mit dieser Art von Politik hier leider immer noch nicht.
Also da ist unglaublich viel Bewegung drin. Ich habe auch jetzt an verschiedenen Stellen rausgehört, dass die Regierung von Rishi Sunak schon einiges anders macht als die Vorgängerregierung, die kurze von Liz Truss und die von Boris Johnson. Wir haben aber jetzt natürlich auch die Situation, wir haben über diese ganzen Probleme des Vereinigten Königreichs gesprochen. Wir haben jetzt die Situation, dass eben just in diesem Moment zum ersten Mal seit 70 Jahren da ein neuer König gekrönt wird, nämlich Charles III. Und da heißt es ja immer wieder, der wäre sehr anders als seine Mutter, Königin Elisabeth II. Der wäre nämlich ein Mann, der sich sehr viel mehr einmischen würde. Frau Hophaus, braucht das Land einen König, der sich mehr einmischt?
Ja, die verstorbene Königin hat sich ja absichtlich aus der direkten Politik herausgehalten. Aber die Rolle, die sie gespielt hat, war natürlich in vieler Hinsicht erzkonservativ. Was sie also verkörpert hat, ihre Religiosität, die Familie, Tradition, keine Emotionen in der Öffentlichkeit, Pflichterfüllung. All das ist ja repräsentiert letztlich ein sehr konservatives Sentiment. Letztlich wäre es schon irgendwie interessant, wenn die Monarchie irgendwie mal so ein bisschen in eine neue, peppigere Richtung geht. Aber ob ein 70-jähriger Charles die Menschen wirklich begeistern kann, ist so ein bisschen fragwürdig. Und dann gibt es dann natürlich auch noch William und Kate. Aber ich persönlich würde mal sagen, und ich bin nicht anti-royalistisch oder so, aber ich finde auch die sehen zwar schick aus, aber sind für mich das langweiligste Paar, was ich mir so vorstellen kann. Also ich wünsche mir in gewisser Weise eine Monarchie, die so ein bisschen progressiver ist, die sich absolut einmischt und die nicht nur in der Verkörperung ihrer Selbstdarstellung doch sehr, sehr konservativ ist.
Frau Heuer, hat Charles das Potenzial, da Kit zu sein?
Ich weiß nicht, ob er das Potenzial hat. Sicher nicht so stark, wie die Queen das hatte. Das war eine gewachsene Stärke. Die hat tatsächlich das Land in schwierigen Situationen mit Reden, ja, zumindest ermutigen können und in Teilen auch zusammenhalten können. Also so stark ist Charles nicht. Ich glaube schon, dass er versucht, aus diesem engen Korsett ein bisschen auszubrechen. Wir wissen von ihm, dass er politische Ansichten hat und wir wissen auch ungefähr, wie die aussehen. Zum Beispiel war er ja Vorreiter beim Klima- und Naturschutz. Er lässt auch immer mal wieder durchstechen, was er zu aktuellen politischen Themen denkt. Zum Beispiel wurde berichtet, dass er den Ruanda-Deal, da sind wir nochmal bei der Flüchtlingspolitik der Regierung oder bei der Asylpolitik der Regierung, dass er den haarsträubend findet. Er hat bei seiner Rede im Bundestag ausdrücklich die Freundlichkeit gelobt, mit der die Deutschen ukrainische Flüchtlinge aufgenommen haben. Das wurde oder konnte auch verstanden werden als Seitenhieb auf die eigene Regierung, die auch das eher nicht getan hat. Und zuletzt hat er ja zugestimmt, dass die Verstrickung der Monarchie, der britischen Monarchie in den Sklavenhandel wissenschaftlich untersucht wird. Es wird gemunkelt, vielleicht kann es sein, dass er sich auch bald dafür öffentlich und ausdrücklich entschuldigt. Das müssen wir abwarten. Also das ist alles schon so ein bisschen liberaler, weltoffener und moderner, als es bei der Queen der Fall war. Aber ich gebe Frau Hophaus recht, natürlich, so eine Monarchie ist in sich eine konservative Veranstaltung. Also wenn die sich sehr stark politisiert, dann passt das nicht mehr in die politische Landschaft dieses Landes. Und ich glaube, dann würde sie sich auch selber überflüssig machen in einem gewissen Ausmaß.
Herr Dahne, als Politik- und Wirtschaftsberater haben Sie ja höchstwahrscheinlich da einen Blick von ein Stück weit mehr außen. Aber ist das ein Faktor, die Monarchie?
Auf jeden Fall. Also ich denke, die Monarchie, so wie sie in Großbritannien ist, ist ein unglaubliches Instrument der Softpower nach außen. Das sollte man nicht unterschätzen, was so ein Königsbesuch in Deutschland ist. Das ist eben nicht ein normaler Staatsbesuch von irgendeinem anderen Staatsoberhaupt, was mal nach Deutschland kommt. Das wird anders wahrgenommen. Das kann andere Dinge bewirken und positiv beeinflussen, wie das eigentlich schwer anders ist. Zum Zweiten ist die Monarchie eben eine Konstante, die in diesen volatilen Tagen einfach irgendwo ein Ruhepol und eine langfristige Spanne einfach darbietet, wie sie die aktuelle Tagespolitik nicht bieten kann. Und dementsprechend stimme ich Frau Heuer absolut zu, dass es nicht, dass die Monarchie im Prinzip sich selbst abschafft, wenn sie zu politisch wird und zu modern liberal wird, weil das gar nicht zusammenpasst. Sie kann ihre Rolle als Monarchie gar nicht wahrnehmen, wenn sie das täte. Und ich denke aber, um auf Ihre erste Frage zurückzukommen, Herr Ramelow, ob der König Charles das Potenzial hat. Also die Umfragewerte waren ja nie besonders gut für Charles und waren auch immer besser für seinen Sohn William. Aber seit die Queen verstorben ist, sind seine Zustimmungswerte deutlich gestiegen. Und in seiner ersten Rede an das Volk gab es eine YouGov-Poll-Umfrage. Und da waren 94% der Bevölkerung damit einverstanden, was er so alles gesagt hat und wie er sich da gegeben hat, dass er das viel besser gemacht hat, als viele Leute erwartet haben. Ich glaube, er ist politischer als seine Mutter, auf jeden Fall. Aber er hält sich doch deutlich mit Äußerungen zurück, seitdem er König ist. Und er sieht sich, glaube ich, eher als so jemand, der Menschen zusammenbringt und die dann seine Message vorwärts tragen im Bereich Klima und ebenfalls auch das Westminster Agreement. Die Queen hätte nie das Westminster Agreement als Westminster Agreement und einen Empfang mit der Kommissionspräsidentin organisiert. Das ist schon ein sehr politischer Akt gewesen.
Aber das heißt, da ist tatsächlich einer, der dem Zeitgeist jetzt entspricht, der auch die Sorgen und Nöte der Menschen, wir haben einiges davon diskutiert, Inflation, Armut, Gesundheitsversorgung, die Pflegekräfte, die Streiks. Das ist jemand, der dafür ein Ohr hat und der das vielleicht tatsächlich eben auch ins Land hineintransportieren kann.
Absolut. Und er drückt das aus, zum Beispiel, indem er ja eine sehr abgespeckte Krönungszeremonie abhalten wird. Wenn man das vergleicht mit dem, was traditionell hier an Krönungszeremonie gemacht wurde, ist das, was jetzt stattfinden wird morgen, deutlich geringer, deutlich abgespeckt. Und das, weil er einfach sagt, so hört man es zumindest, dass er das in diesen Zeiten eben gar nicht so groß machen kann. Weil eben zu viel Armut da ist, weil zu viele Leuten der Schuh drückt und er deswegen es etwas abspeckt. Aber gleichzeitig ohne Krönungszeremonie ist dann die Frage, was sollte man dann machen mit der Monarchie? Dann schafft sie sich, wie gesagt, selber ab.
Frau Hopphaus, Sie wohnen jetzt knapp die Hälfte Ihres Lebens in Großbritannien. Was ist eigentlich neben der Monarchie noch gesellschaftlicher Kitt?
Auf jeden Fall alles das, was die Engländer mit Animal Rights und Natur verbindet, obwohl ja absurderweise eigentlich Großbritannien das ein Land ist, wo die Natur am meisten zurückgedrängt worden ist, lieben die Engländer eben ihr Green and Pleasant Land. Die Leute gehen eben gerne spazieren, machen gerne ihren Outdoor Sports, lieben Tiere. Da gibt's irgendwie viel, was eben auch wirklich sehr liebenswert ist in Großbritannien. Sie lieben ihre Gärten und trotz des schlechten Wetters versucht man eben immer draußen zu sein. Ich liebe Großbritannien natürlich und das ganze britische Way of Life. Und natürlich letztlich gehört die Monarchie auch dazu, das will ich gar nicht absprechen. Und was wäre die Alternative, ein langweiliger Präsident, wenn ich das mal pardon so sagen darf. Insofern verstehe ich natürlich, dass die Monarchie da ist, aber man darf eben nicht unterschätzen, was für konservative Kräfte sie in sich haben. Selbst wenn Charles jetzt moderner wird und irgendwie natürlich sein Ohr irgendwie doch näher an den politischen Vorgängen der Zeit hat, als seine Mutter das hatte.
Frau Heuer, Sie sind noch nicht so lange da wie Frau Hopphaus, aber auch aus Ihrer Sicht, Großbritannien bleibt trotz aller Probleme, wie es Frau Hopphaus gerade gesagt hat, ein liebenswertes Land?
Absolut liebenswert. Ich finde die Briten fantastisch. Und die Frage, was hält das Land eigentlich zusammen, außer dem Königshaus, finde ich so toll, darf ich die auch beantworten?
Gerne.
Gelassenheit, Humor und Freundlichkeit, fantastische Eigenschaften. Es ist ein Vergnügen, mit den Engländern zu leben.
Kann ich da noch zwei Punkte dazu packen, nämlich Höflichkeit im gegenseitigen Umgang. und ein Geschichtsbewusstsein über die letzten Hunderte von Jahren, das hier ständig mitschwingt, was bei uns oft verloren gegangen ist.
Jetzt haben wir einige Sachen zum Schluss zusammengepackt, die das Land liebenswert machen. Das haben am Ende hier gerade unter anderem gemacht Felix Dahne, der Leiter des Londoner Büros der Beratungsfirma Berlin Global Advisors. Wir haben besprochen, wie das Vereinigte Königreich aus der Krise kommen kann, mit Vera Hophaus. Sie ist Mitglied im Unterhaus für die Liberaldemokraten, und Christine Heuer war bei uns Deutschlandfunk-Kulturkorrespondentin in London.
Deutschlandfunk-Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.